So, ihr Lieben, das ist der einzige Zeitpunkt heute, wo es demokratisch zugeht. Ich frage nämlich, wie wir weiter verfahren. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, der Kopf schwirrt, Kopf ist voll, wir wollen kein Wort mehr hören, lass uns einfach noch mal eine halbe Stunde meditieren. Oder wir sagen, da ist aber eine Frage noch, die ist lebensnotwendig, wenn die heute nicht beantwortet ist, steht meine Existenz in Gefahr oder sowas. Also zwischen diesen beiden Extremen pendeln wir. Und ich wollte einfach hören, wie euer Bedürfnis ist jetzt. Ob wir eine halbe Stunde, wir haben ja nicht mehr viel Zeit, ob wir eine halbe Stunde noch mal ein bisschen vertiefen oder noch ja, nachbohren, wenn etwas nicht an der Oberfläche war bisher. Oder ob wir sagen, schön, dass wir es soweit geschafft haben, lass uns doch eher das in Stille ausklingen lassen. Aber dazu muss ich eure Meinung hören. Klaus, ausklingen. Ausklingen.
Ja, wenn noch eine existenzielle Frage steht, kann man sich ja kaum darüber hinwegsetzen und sagen, wir wollen lieber nur ein bisschen meditieren. Das ist eigentlich.
Dann machen wir einen Kompromiss. Dann machen wir einen Kompromiss. Klar, wenn existenzielle Fragen oder auch wichtige Fragen oder einfach Fragen da sind. Nein, wir machen es wieder autoritär. So, 10 Minuten haben wir noch für Fragen. Kurze Fragen, kurze Antworten und eine Viertelstunde lassen wir ausgehen. So, jetzt müssen wir Fragen da sein.
Ganz einfache Fragen, nämlich noch einen dritten Punkt als Möglichkeit. So eine Art Kurzzusammenfassung von dem.
Das war eine gute Idee, also setzt euch mal bequem hin. Ja. Also Kurzzusammenfassungen. Mit diesem Herrn nicht. Ja. Hat jemand mitgeschrieben? Nein. Sorry. Ja, es waren Fragen angedroht, oder war das nur eine Option? Hattest du noch eine? Ich meine, wenn keine Fragen sind, hat es ehrlich.
Ja, dann ist ja alles klar.
Ja. Nein, so. Also, Manfred.
Eine Frage. Und zwar hatten wir vorhin das Thema gehabt, Fortexistenz. Hatte ich so den Eindruck, du meinst, es ist wie so ein Kontinuum. Je nachdem, wie jetzt unser Geisteszustand ist, so wie wir uns jetzt entwickeln, so wird dann quasi kontinuierlich die nächste Existenz sein. Was ist jetzt mit dem Potenzial an Karma, das noch nicht zur Reife gekommen ist? Quasi, könnten wir nicht noch was im Keller haben, von dem wir noch gar nichts wissen, das dann ganz unerwartet vielleicht doch zur Reife kommt und der Weg in eine ganz andere Richtung geht?
Kurze Frage, kurze Antwort.
Das ist existenziell.
So, ihr lest nach die 135. Lehrrede der Mittleren Sammlung und die 136. Lehrrede der Mittleren Sammlung. In der ersten wird in etwa das gesagt, wie du es formuliert hast und wie ich es vorhin gesagt habe. Es geht so weiter, wie wir jetzt aufhören. Heißt, die Qualität von Handlung A hat die Qualität von Erleben von Folge auch A oder B, Identität. In der 136. Lehrrede steht langsam. So einfach ist es nicht. Das erste war die Grundlage, das Grundprinzip. Wie man handelt, so erlebt man. Und das gilt auch. Aber es ist nicht so, dass das eben eine reine Kontinuität ist, sondern es gibt da auch sozusagen Sprünge. Und das wird wie folgt erklärt. Wird Beispiele genannt, wenn einer in tiefer Meditation sitzt, und es ist ja möglich, dass man dann, wie der Buddha sagt, sieht, sozusagen richtig sieht mit dem Geiste, wie das Leben und die Fortexistenz eines Menschen ist. Sagt der eine, ich habe gesehen, dass Meyer, der ein anständiger Mensch war, in die Daseinsabgründe gekommen ist. Also kann Karma nicht funktionieren. Und andere sagt, ich habe gesehen, wie Müller, der ein schlechter Mensch war, in den Himmel, in den Deva-Bereich gekommen ist. Also kannst du Buddha ja nicht recht haben mit dieser Kontinuität. Und da kommt genau das ins Spiel, was Manfred im Grunde schon als Antwort ja auch mitgegeben hat. Er hat ja nicht nur gefragt, er hat die Antwort eigentlich schon mitgeliefert, dass Karma heißt, Ursache und Wirkung, der Zusammenhang gilt und er gilt immer, aber es gilt nicht immer ein unmittelbar zeitlicher Zusammenhang. Denn was ich jetzt tue, muss ja nicht in der nächsten Sekunde schon seine Frucht, sein Ergebnis zeigen. Es gibt ja auch Handlungen, wo sich die Ergebnisse erst sehr viel später zeigen. Und das heißt konkret, ich kann in diesem Leben ein anständiger Mensch sein und mich nachher doch eine Stufe tiefer vorfinden. Warum? Weil in meinem karmischen Sack, den ich auf meinem Rücken trage, nun Vergangenes, Negatives, Schlechtes jetzt zum Aufsteigen kommt, was sich einfach jetzt irgendwie vordrängt. Und da kann man den Eindruck haben, ich war dann ein netter Kerl und bin trotzdem abgestiegen. Aber ich bin nicht abgestiegen, weil ich ein netter Kerl war, sondern weil ich eine karmische Verpflichtung noch hatte, die einfach jetzt repräsentiert worden ist. Und umgekehrt auch, es mag jetzt sein, dass ich in diesem Leben ein übler Typ bin und trotzdem nach meinem Ableben jetzt in den Deva-Bereich komme. Aber nicht deshalb, weil ich jetzt ein Ungeist war, sondern weil ich in einer früheren Existenz so viel an gutem karmischem Potenzial angehäuft habe, dass sich jetzt manifestiert. Heißt in der Summe, Ursache und Wirkung sind in der Qualität immer gleich. So wie die Ursache ist, ist auch die Wirkung. Aber der zeitliche Zusammenhang kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es kann sich sozusagen mischen. Ja? Die karmischen Potenziale können sich mischen und das, was am Ende als, wie nennt man das, Konstante oder, nee, wie nennt man das, im Kräfteparallelogramm, was als
Die resultierende
ist das, was sozusagen karmisch sich auswirkt, aber nicht der jeweils einzelne Akt. Ungefähr?
Wenn die Wesen ihre Realität schaffen, also schöpfen, und Gott ist auch ein Wesen, was sich seine Realität schafft, also schöpft, wo ist dann der Haken zum Schöpfer? Also,
ja, der das mache ich nur ganz kurz, weil das ein eigener Vortrag wäre. Ja? Der Schöpfer Gott glaubt, ich war schon immer da. Ich bin absolut und gucke an, ich habe die anderen Wesen geschaffen. Es gibt eine Lehrrede, wo der Buddha sogar deutlich macht, wie dieser Schöpfer Glaube in die Welt kommt. Er sagt, er ist ein Brahma, wir haben über die Brahmas ja geredet, das sind Wesen, die in sich ruhen. Die irgendwann wieder auch absteigen, in eine niedere Welt kommen, aber da jetzt alleine sind. Und jetzt kommt da aus subtilen, verdrängten, früheren Wünschen nach sinnlicher Erfahrung der Wunsch auf, ach, mögen doch andere Wesen auch noch da sein. Nicht so ein Empfinden von Einsamkeit. Und jetzt in diesen großen zyklischen Prozessen kann es vorkommen, dass auch andere Wesen aus dem Brahma-Bereich wieder herabsinken. Und jetzt der Irrtum auftaucht, ach, guckt euch doch an, ich habe mir gewünscht, dass Wesen da sind und jetzt sind sie da. Die werden so und so gekommen, ja, weil sie im kosmischen Reigen im Abstieg waren. Aber der denkt, Mensch, ich habe die geschaffen. Und die, die später herabgestiegen sind, die denken, ach, guck mal, der Brahma da, der war schon immer da. Als wir gekommen sind, war der schon da. Also hat uns der geschaffen. Ja. Jetzt in kurzen Worten gesagt, wie dieser Mechanismus ist. Und daraus entwickelt sich der ganze Wahn, es gäbe so etwas wie einen Schöpfergott, der alles das geschaffen hat, was wir heute sehen. Und der Buddha aus seiner Perspektive draußen, ja, sieht, wie auch diese Brahma-Götter, die sehr reine Wesen sind, doch sehr verblendet Wesen sind. Keine Ahnung haben, wie sich dieser Mechanismus von Ursache und Wirkung, wie sich dieser karmische Mechanismus zeigt. Wahngebilde. Peter.
Frage: Haben die Schutzgeister einen so erheblichen Einfluss auf das Erleben von Menschen, dass es sich lohnt, sich damit noch näher zu befassen, dergestalt, dass man sie möglicherweise, dass man ihnen Kanäle öffnet für ihre Hilfe?
Das letzte war die Antwort schon. Wenn du glaubst, Schutzgeister ist so ein Quatsch, haben die null Einfluss. Das ist wie wenn man glaubt, die Eltern haben keine Ahnung. Wenn man glaubt, Eltern sind ahnungslos, sie sind jenseits dieser Welt, dann haben Eltern auf Kinder keinen Einfluss. Wenn man als Kind denkt, na, vielleicht wissen die doch ein bisschen mehr aus ihrem langen Leben und sich innerlich öffnet, dann kann man die Eltern hören und kann unter Umständen auch machen, was sie sagen. So in etwa kann man sich vorstellen, wie das Verhältnis von Schutzgeistern zu Menschen ist. Wenn man sie ablehnt, Quatsch, Unsinn gibt es nicht, dann haben die keinen Zugang. Aber wenn man offen ist, wenn man sensibel ist, dann kann es sein, dass man ein, bildhaft gesprochen, Gehör, ein Gespür entwickelt. Das nennen wir dann Intuition oder da habe ich so einen Gedanken gehabt und plötzlich kam mir das, wie auch immer. Ja? Das sind Beeinflussungen, die da sind, die aber nur aufgenommen werden können, wenn ich sensibel dafür bin und wenn ich das auch akzeptiere. Und je sensibler ist, je sensibler man ist und werden kann, umso mehr kann man sich auch diesen positiven Einflüssen aussetzen. Aber, das kennen wir aus dem Christlichen, es kommt darauf an, wie heißt das so schön, die Unterscheidung der Geister. Man muss wissen, mit wem man es zu tun hat. Weil es ja nicht nur Wesen gibt, die uns wohlgesonnen sind, sondern im sogenannten Jenseits gibt es auch allerlei Wesen, die nicht gerade himmlische Qualität haben, sondern die auch ungute Qualität haben, die dann auch entsprechend dich beeinflussen und dir Gedanken zutragen. Komm, dein Auto fährt doch 200, warum willst du bei 180 aufhören? Guck doch mal, was da drin ist in der Kiste, so ungefähr. Ja? Jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert. Es kann umgekehrt sein, guck doch mal auf den Tacho. Ja, ist 180 für diese kurvenreiche Odenwaldstrecke nicht ein bisschen viel? Und dann sagt er, oh ja, eigentlich soll ich ein bisschen bremsen. Jetzt mal anschaulich gesagt, was Sensibilität heißt, einmal für die eigene Erfahrung, für das eigene bessere Wissen, aber auch für so Eingebungen, Intuitionen, die von scheinbar außen kommen.
Das, die zweiten würde ich nicht als Schutzgeister bezeichnen wollen. Und das, wonach ich frage, wäre eher so, also wie stütze ich denn, wenn denn für mich ein Schutzgeist zuständig ist, diesen gegenüber den ungünstigen Beeinflussungen? Habe ich eine Möglichkeit, wenn denn Beeinflussbarkeit hier ist, in der Auswahl des Einflusses, in die Auswahl mit einzugreifen, indem ich in bestimmter Weise den Schutzgeistern entgegenkomme oder wie soll ich sagen? Aber ich sag mal öffnen, nicht ihnen öffnen.
Ja, natürlich. Wenn eigene Klarheit da ist, dann weiß man, was da einem zugeflüstert wird, ob das Unsinn ist oder nicht. Wenn ich dir einen schlechten Rat gebe, aber du einen klaren Kopf hast, sagst du, Alfred, eben bist du neben der Spur. Wenn ich dir einen guten Rat gebe, dann sagst du, danke, dass du mich daran erinnert hast, es war mir eh schon immer klar, aber ich hatte es im Moment nicht präsent. Ja? Es ist nicht so, dass man dann sagt, okay, mach mal. Ja? Mach mal, dass man so ein Jenseits-Navi hat, der dann sagt, biegen Sie links ab, biegen Sie rechts ab, in Ihrer Existenz fahren Sie geradeaus. Damit ist ja der eigene Geist, das eigene Wissen, die eigene Erfahrung nicht ausgeschaltet. Sondern man bekommt eine Hilfe, um das gute und richtige Wissen, das in einem ist, zu aktualisieren und zu realisieren. Man wird von niemandem gezwungen, wofür man nicht offen ist, was einem nicht klar ist, kann einem auch im Prinzip nicht aufgedrängt werden. Also man hat dann keine Entschuldigung. Ja, ich wollte ja anders, aber der da, tut mir leid, habe ich nichts mit zu tun. Ne? So, ich bin strikt, weil wir sonst Ärger erzeugen. Danke für die Fragen. Wir haben noch 20 Minuten.